Der Text für die heutige Predigt steht in 1. Samuel 23, 14 bis 18. 1. Samuel 23, 14 bis 18. David aber blieb in der Wüste auf den Bergfesten. Und zwar blieb er im Gebirge in der Wüste Ziph. Und Saul suchte ihn die ganze Zeit. Aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. Und als David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihn nach dem Leben zu trachten, blieb er in der Wüste Ziph in Horesha. Da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David nach Horesha und stärkte sein Vertrauen auf Gott und sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Sauls meines Vaters Hand wird dich nicht erreichen und du wirst König werden über Israel und ich werde der Zweite nach dir sein. Und mein Vater weiß das sehr wohl. Und sie schlossen beide einen Bund miteinander vor dem Herrn. David blieb in Horesha, aber Jonathan zog wieder heim. Zum anschließenden Gebet und dem darauf folgenden Lied möchte ich euch bitten aufzustehen, sofern Ihnen das möglich ist. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir als Gemeinde vor dich, den allmächtigen Gott, treten dürfen. Du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde und wir beten dich an. Wir danken dir, Vater, dass du uns jetzt durch das ganze Jahr durchgetragen hast und wir es heute mit dir abschließen dürfen. Danke, Vater, dass du bei uns warst, Herr, in den Zeiten, wo es nicht so gut war, wo wir dich vielleicht gar nicht gespürt haben. Du warst immer da. Und danke, Herr, dass du in den guten Zeiten da warst, Herr, wo wir uns freuen durften und wo Dinge gut liefen und du Gelingen geschenkt hast. Auch da warst du da. Unser Lobpreis soll dir zuteil werden. Und Vater, danke, dass wir jetzt auf dein Wort hören dürfen. Und wir beten, Herr, für Andreas Schäfer, dass du ihn jetzt segnest und ausrüstest mit deinem Heiligen Geist. Gib ihm Vollmacht, Herr, zu sprechen zu uns. Und dann beten wir, Vater, dass du unser Herzen Boden bereit machst und dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fallen darf, Herr. Ja, wir beten, Herr, dass es nicht unter die Dornen fällt, Herr, wo irgendwie die Alltagssorgen es erdrücken oder wo es auf dem Fels fliegt, wo es schnell aufgehen darf und dann verdorrt. Sondern wir beten, Herr, dass es auf fruchtbaren Boden fällt und dass es Frucht bringt, Gott. Ja, und jetzt beten wir auch für die Kinder im Kindergottesdienst, dass du sie schon im jungen Alter erreichst, Herr. Du musst es wirken. Rüste da auch die Mitarbeiter aus. Gib ihnen Liebe für die Kinder, Herr, dass sie deine Liebe weitergeben dürfen. Ja, Vater, dann möchten wir dir dein Volk Israel hinlegen. Du hast es erwählt und ja, wir beten, Gott, dass du dein Volk bewahrst. Du siehst die Situation mit den Nachbarvölkern. Du weißt um alles. Schenk du deinen Schutz der Regierung Weisheit, Vater. Ja, Vater, so danken wir, dass du mit uns auch ins neue Jahr gehen wirst, dass wir dir alles hingeben dürfen und dass du uns führen und leiten wirst. Im Namen von Jesus Christus beten wir, dass du geehrt wirst. Amen.
Ich kenne ja Ihren persönlichen Jahresrückblick nicht. Aber wir haben uns immer am letzten Gottesdienst im Jahr dafür auch einen Moment Zeit genommen, hier in diesem Raum, das zu thematisieren, dass so ein Jahr zu Ende geht. Und natürlich sind wir auch hier auf der La Höhe mit ganz großer Dankbarkeit am Ende dieses Jahres angekommen. Danken unserem Gott für das, was er uns auch hier in diesem Haus geschenkt hat. Man könnte unendlich viele Dinge aufzählen. Ich möchte nur daran erinnern, dass wir in diesem Jahr miteinander unser 20-jähriges Gemeindejubiläum hier feiern konnten, zurückschauen konnten auf gute Geschichte Gottes, die er getan hat, auf Menschen, die zum Glauben gekommen sind in diesem Jahr, auch hier in unserem Haus, auf Menschen, die in ihrem geistlichen Leben miteinander hier Orientierung und Wegführung erlebt haben. Wir danken unserem Gott. Wir danken unserem Gott auch für das Gästehaus mit allem, was er uns da gegeben hat. Er hat uns auch in diesem Haus wirklich reich gesegnet. Wir haben viel Hilfe, viel Befahrung erlebt und wir sind einfach froh, dass wir immer wieder neu entdecken, dass er uns für diesen Jesusdienst an diesem Ort immer noch gebraucht. Das müsste er ja nicht tun. Das ist seine Entscheidung und wir danken ihm für diese ganz besondere Geschichte, Führung und Prägung. Ihre ganz persönliche Runde im Jahr 24, keine Ahnung, was sie bewegt. Man kann auch nicht alles in diesem Raum sagen, zeitlich nicht. Und vielleicht kennen Sie die Menschen ja gar nicht, die neben Ihnen sitzen. Aber ich möchte Ihnen gerne so drei Stichworte geben für Ihren Rückblick. Das eine, denken Sie bei Ihrem Rückblick immer wieder an Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist der eine große Gedankengang, der am 31.12. da vor uns steht. Und als zweites möchte ich Ihnen gerne mitgeben aus dem ersten Johannesbrief. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir müssen mit nichts aus 24 in 25 rein. Und nein, es war nicht bei allen alles leicht, ganz bestimmt nicht. Und manch einer sitzt heute Abend hier und hat ein ganz schweres Herz, ein großes Paket auf seinem Leben. Und deswegen möchte ich uns an eine dritte Bibelstelle erinnern, an den ersten Petrusbrief und dort an Kapitel 5. Alle eure Sorge, auch alle eure Not, auch Angst und Bedrängnis, alle eure Sorge, werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das hat er in 24 getan und das kriegt er auch in 25 tatsächlich wieder hin. Und jetzt machen wir es so, wie wir es in den vergangenen Jahren ein bisschen geübt haben, dass sie tatsächlich entweder sagen können, ich möchte ganz allein für mich jetzt in diesen Augenblicken vor meinen Gott kommen. Dann sei es so. Vielleicht sagen sie aber auch zwei, drei, vier, die sie kennen oder auch nicht kennen in ihrer Ecke. Wir setzen, drehen uns, stellen uns kurz zusammen und kommen mit Dank und Bitte zusammen. Wie auch immer, wir haben jetzt eine ganz kurze Zeit des Gebetes. Wenn Sie jetzt gegenseitig Ihre Biografie sich erzählen, dann haben Sie Ihre Gebetszeit verschenkt. Also einfach kurz zusammen vor unseren Gott kommen, mit Dank, mit Bitte und Fürbitte, allein oder in kleinen Gruppen. Und irgendwann werde ich von vorne hier Sie unterbrechen mit dem Gebet und dann singen wir miteinander ein paar Strophen von Bonhoeffers von guten Mächten und steigen dann ein in die Predigt dieses Abends. Zeit zum Gebet, allein oder in kleinen Gruppen. Ein ganz kleines Stück aus dem ersten Samuelbuch haben wir miteinander gelesen. Und dieses kleine Stück aus dem ersten Samuelbuch, das führt uns mit hinein in eine ganz besondere Freundschaft. Die Freundschaft zwischen Jonathan auf der einen Seite und David auf der anderen Seite. David, das ist die Leitfigur, um die es während der Jugendkonferenz geht. David, der gibt das Thema vor, das Thema des Herzens. Gott sieht das Herz an. Und damit gehört natürlich zu diesem David auch diese ganz besondere Freundschaft, die er mit Jonathan gehabt hat. Wir lieben diese Passagen, die von dieser Freundschaft von Jonathan und David berichten. Es sind eine ganze Reihe Kapitel, Kapitel 18, 19, 20, 23. Das heißt, wir entdecken schon miteinander, wir haben heute ein ganz, ganz kleines Stück, eigentlich das letzte Stückchen tatsächlich von dieser Freundschaftsgeschichte miteinander gelesen. Denn das ist nach dem, was wir wissen, die letzte Begegnung, die uns berichtet wird von David und Jonathan, die wir vorhin gehört haben aus 1. Samuel 23. 14 bis 18. Freundschaft, schönes Thema. Freundschaft, schwieriges Thema, je nachdem, was wir so miteinander erlebt haben. Ganz normal, Freundschaften sind was Wichtiges, Freundschaften werden gepflegt, Freundschaften haben ihre Prägung, ihre Eigenheiten, manchmal auch ihr Ende, manchmal auch ihren Schmerz, ganz klar. Aber wir merken ganz schnell, diese Freundschaft, von der hier gesprochen wird, die hat nochmal einen ganz anderen, einen ganz eigenen, einen ganz besonderen Charakter. Hier sehen wir nämlich etwas in das Herz hinein. Erstaunlicherweise sehen wir heute den Abend gar nicht so sehr in das Herz von David, sondern wir sehen vielmehr in ein anderes Herz. Wir sehen das Herz von Jonathan. Wir sehen in dieses ganz besondere Herz hinein. Und das Thema vom Herz ist das, was uns miteinander bestimmen kann. Herz, das war dieses Leitungsorgan unserer Persönlichkeit. Herz, das ist das, wo der lebendige Gott eingezogen ist. Er nimmt jetzt mit Platz in meinem Leben, in meinem Herzen. Ich bin zum Glauben gekommen, Gott ist in mein Herz hineingekommen. Und ich darf jetzt tatsächlich mit ihm jeden Tag an seiner Regierung in meinem Herzen teilhaben. Und dazu zählt auch das, was hier Jonathan und David miteinander erlebt haben. Denn Jonathan ist für uns tatsächlich ein Modell von einem Menschen, der regiert ist vom lebendigen Gott mitten in seinem Herzen. Und wenn wir diesen Text an einem Altjahrsabend haben, dann bekommt er nochmal so einen besonderen Geschmack. Das ist klar. Wir können nicht außen vor lassen, dass wir so ein ganz klein wenig dieses Jahr Revue passieren lassen, dass wir Zäsur haben, dass morgen ein anderes Jahr ist, dass wir fast automatisch zurückgucken und auch natürlich bewusst nach vorne gucken. Und das ist gut, weil wir ein bisschen innehalten, weil wir ganz klein wenig merken, wir wollen, was ist eigentlich das, was uns bewegt? Sind wir auf der richtigen Spur? Was ist das, was unser Herz regiert? Was macht uns aus? Was ist das, was Jonathan bewegt hat in seinem Herzen? Wie sieht mein Leben tatsächlich aus? Das kann man am Modell des Jonathan, wenn man in sein Herz hineinguckt an diesem Text, sehr schön, sehr stark erkennen. Es ist ja ganz klar. Wenn jemand zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist und nun die Regierung Gottes in sein Herz eingezogen ist, dann wird so dramatisch viel anders, wie man es am Anfang sich gar nicht vorstellen kann. Man denkt am Anfang mehr oder weniger, ja klar, jetzt bin ich halt noch Christ geworden, mehr oder weniger geht mein Leben weiter. Und im Lauf der Jahre und Jahrzehnte erfasst man erst so ganz langsam, was das bedeutet, dass Jesus in mein Herz eingezogen ist. Dass er mit am Tisch sitzt, dass er jetzt regiert und bestimmt. Das heißt, der Jahresrückblick eines Menschen, der an Jesus Christus glaubt, wird ganz anders ausfallen als der Jahresrückblick eines Menschen, der noch keine persönliche Herzensbeziehung zu Jesus Christus hat. Was ist denn das andere? Woran zeigt sich das denn? Am Jonathan kann man das richtig gut erkennen, was so anders ist an einem Jahresrückblick von einem Menschen, in dessen Herz Jesus Christus, in dessen Herz Gott eingezogen ist. Das eine ist natürlich, dass der Jonathan eine ganz wichtige Entscheidung getroffen hat. Jonathan hat eine Entscheidung getroffen. Er hat nämlich einen Weg der Hingabe seines Lebens an Gott gewählt. Mein Leben gehört dem lebendigen Gott. Das war seine Entscheidung. Mein Leben gehört nicht mir, mein Leben gehört diesem Gott, der in mein Leben hineingetreten ist. Und diese Entscheidung, die erkennen wir im Leben des Jonathan in einer ganz besonderen Weise. Er nimmt nämlich mit dieser Entscheidung auch die Platzanweisung Gottes für sein Leben ernst. Wenn mein Leben nicht mehr mir gehört, wenn mein Leben tatsächlich nicht nur spinnig religiös, sondern mein Leben tatsächlich jetzt dem lebendigen Gott gehört, dann darf, kann, soll er auch der Bestimmende sein. Er soll sagen, was in meinem Leben läuft und was in meinem Leben nicht läuft. Das war doch ernst gemeint, als wir gesagt haben, Herr Jesus Christus, du bist mein Herr, du bist mein Gott. Da habe ich doch nicht nur einfach irgendeinen weiteren Partner zum Gespräch und zum Austausch mir an Bord geholt, sondern ich habe einen Herrschaftswechsel vollzogen. Ich habe eine Entscheidung getroffen, mein Leben gehört dem lebendigen Gott. Gott ist jetzt in mein Leben hineingetreten und fortan ist er und wird immer mehr die bestimmende Größe. Das ist ein riesengroßes Geschenk, wenn das in einem Leben passiert. Wenn Gott in das Leben, in das Herz, in die Personenmitte eintritt. Die Bibel hat für diesen Vorgang ganz unterschiedliche Beschreibungen. Ich nenne euch ein paar ganz unterschiedlichster Art. Ich nenne zum Beispiel den Blindgeborenen in Johannes 9. Ein Mann mit einem ganz schweren Lebensschicksal begegnet Jesus. Die Jünger kommen in große theologische Probleme. Jesus überhaupt nicht. Jesus sagt von diesem Blindgeborenen, ist doch gar kein Thema. Dieser Mann hat einen Zweck. Und zwar nicht irgendein Zweck innerhalb des irdischen Systems, sondern dieser Mann und dieses Leben hat einen Gotteszweck. Gott bezweckt etwas. Nicht ich alleine bezwecke etwas, sondern wenn mein Leben ihm gehört, dann darf er mit meinem Leben zu seinen Zwecken kommen. Jetzt geht es nicht darum, dass ich das mache, was ich gerne will, sondern dass sein Zweck zum Ziel kommt. Das ist Johannes 9. Oder vielleicht ein bisschen peinlich, aber auch nicht schlecht. Als Beispiel Matthäus 21. Da kommt eine Eselsgeschichte vor. Und ich vergleiche jetzt nicht mit Eseln, keine Sorge. So was mir so wichtig ist, dass er in diesem Text tatsächlich Jesus diesen Esel braucht. Er braucht diesen Esel für seinen ganz besonderen Einzug nach Jerusalem. Und da nimmt die Bibel eine wunderschöne Formulierung für dieses Bild, wenn mein Leben nicht mehr mir gehört. Es heißt nämlich dann so stark im Lutherdeutsch, der Herr bedarf dieses Esels. Der Herr bedarf des Esels. Also setz dich ein statt Esel. Also der Herr bedarf meiner. Er braucht mich. Nicht nur ich brauche ihn, das wissen wir schon lange, sondern umgekehrt braucht er jetzt auch mich. Ich stehe ihm zur Verfügung. Zweite Bildsprache. Das eine war, ich habe einen Zweck. Das zweite ist die Bildsprache, der Herr bedarf meiner. Die dritte Sprache, die ich gerne noch erwähnen möchte, ist der Römerbrief im 14. Kapitel. Dort kann es Paulus so sagen, wir leben, aber wir leben nicht für uns, sondern wir leben dem Herrn. Das heißt, unser Leben besteht nicht darin, jeden Tag neu zu überlegen, wie komme ich jetzt auf meine Kosten, sondern tatsächlich komplett umgekehrt, wie kommt Gott auf seine Kosten mit meinem Leben? Und spätestens da merkt man, völlig komplett anderer Entwurf, der sein Leben hineinkommt, wenn jetzt Jesus in mein Herz eingezogen ist. Der Herr bedarf meiner, ich habe einen ganz bestimmten Zweck, ich lebe natürlich für ihn. Und die Spitze ist 2. Timotheusbrief, Kapitel 2. Dort kann Paulus uns, ganz normale Christen, vergleichen mit Trinkgefäßen, die irgendwo in einem Haushalt herumstehen. Und diese Trinkgefäße, diese Becher, unterschiedliche Becher, die haben eben eine ganz bestimmte Bedeutung. Die haben aber nicht die Bedeutung für sich selber. Oh, ich bin ein Becher. Sondern der Becher hat eine Funktion für den, dem dieser Becher, dem dieses Gefäß jetzt gehört. Und der Becher steht nur da, nicht weil er ein Becher an sich ist, sondern er steht nur da, weil er dem Hausherrn, so sagt es Paulus, zum Gebrauch zur Verfügung steht. Und ich hoffe, dass ihr ein ganz klein wenig merkt an diesem Abend, das ist eine ganz andere Lebensentscheidung, die ich getroffen habe, die an solch einem Altjahrsabend uns sehr, sehr bewusst wird. Wenn Jesus in mein Leben hineingetreten ist, dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung heißt, mein Leben gehört nicht mir, mein Leben gehört ihm, mein Zweck liegt bei ihm, mein Bedarf liegt bei ihm, mein Gebrauch liegt bei ihm, ich lebe für ihn. Das ist die eine richtig große Erkenntnis, die uns bei Jonathan zum Ausdruck gebracht wird. Und da kommt das Nächste mit dazu. Sobald ich es einmal bewusst mache, mir bewusst mache, dass jetzt fortan mein Gott bestimmt, was in meinem Leben zu laufen hat, entdecken wir bei Jonathan ein ganz besonderes Phänomen, meiner Meinung nach mit der Höhepunkt überhaupt in der Biografie des Jonathan. Nämlich, dass der Jonathan jetzt seine ganz spezifische Platzanweisung erkennt. Und diese ganz spezifische Platzanweisung des Jonathan bedeutet, dass er merkt, was der lebendige Gott mit für sein Leben haben möchte. Er nimmt ja eine ganz besondere, außergewöhnliche, vorher nicht erkennbare Funktion ein. Ich denke, ganz, ganz viele von uns kennen ja die Geschichte von Saul und seinem Sohn Jonathan auf der einen Seite und David auf der anderen Seite. Wenn es einen David nicht gegeben hätte, wäre konsequenterweise der Nachfolger des großen Königs Sauls schon festgestanden. Sein Name heißt Jonathan. Aber es wird nicht Jonathan, sondern es wird David. Und jetzt findet eine ganz eigenartige Platzanweisung statt. Und diese Platzanweisung, die dürfen wir mit großer Klarheit sehen. Nämlich, dass hier der Jonathan für sich erkennt, das ist mein Platz. Ich habe diesen Platz. Einen ganz anderen Platz, als ich es natürlicherweise erwartet hätte. Mein Platz ist neben dem David. Man kann es noch strenger sagen, unter dem David, hinter dem David, sogar nur die Nummer 2 zu sein, das ist der Platz, den der Jonathan bekommt. Wir müssen das mit der Platzanweisung gar nicht so dramatisch machen. Es ist meistens viel einfacher, als die meisten von uns denken, hoffen, wünschen und befürchten. Nämlich, dass der lebendige Gott uns ganz bestimmte Mandate, ganz bestimmte Aufgabenbereiche gegeben hat, in denen er will, dass wir darin leben und ihm unseren Gottesdienst feiern. Wenn du nicht verheiratet bist, dann lebe als unverheiratete Person. Wenn du verheiratet bist, dann hast du dich um deinen Ehepartner zu kümmern. Wenn du Kinder hast, ist die Aufgabe auch schon klar. Wenn du keine hast, ist sie auch klar. Wenn du Beruf hast, hast du deinen Beruf zu machen. Wenn du in der Gemeinde bist, hast du da deinen Job. Deine Gesellschaft hast auch deine Aufgaben. Du hast ganz bestimmte Platzanweisungen. Aber das Phänomen ist, und das ist bei uns heute so stutzig, dass tatsächlich es sein kann, dass du ein Gabenprofil hast, dass du Fähigkeiten hast, dass natürliche Anlagen da sind, die jetzt komischerweise in deiner Platzanweisung gar keine Rolle spielen. Das macht einen natürlich stutzig. Denn wir ticken ja normalerweise anders. Wir sagen, Gott hat das und das und das und das in mein Leben hineingelegt. Logischerweise, so unser kleiner innerweltlicher Verstand, wird auch das, was er mich hineingelegt hat, von ihm tatsächlich jetzt gebraucht und benötigt. Das kann oft so sein, aber das muss nicht so sein. Große Überraschung. Das Entscheidende an der Biografie des Jonathan, wie sie von Kindheitstagen für ihn geplant hat, findet nicht statt. Das ist doch Wahnsinn. Es findet nicht statt. Ich sage, mein Gott, was hast du? Hast du was falsch gemacht? Du hast doch dieses Kind auf die Welt kommen lassen und es war klar, es wird der Nachfolger vor seinem Vater. Warum schaffst du da einen David? Der stört doch nur. Und das passt doch jetzt alles überhaupt nicht. Und der Jonathan kann sich doch gar nicht entfalten. Das war doch ganz anders gedacht. Du siehst doch, welches Gabenprofil dieser Mann hat. Jetzt dümpelt er als Nummer zwei hinter dem David her. Das kann doch nicht dein Lebensentwurf für den Mann sein. Bitte, ganz wichtig, das einmal zu durchdenken. Das tut richtig gut. Das ist enorm befreiend. Ganz befreiend. Gott kann es sich leisten, dass ganz bestimmte Anlagen, Möglichkeiten deines Lebens, die er in dich hineingelegt hat, nicht zur Entfaltung kommen. Das kann er sich leisten. Das kann er sich tatsächlich leisten. Er kann tatsächlich so großzügig sein, dass manches in meinem Leben, manches in deinem Leben, was da ist, was sogar gut ist, was gar nicht böse ist, nicht zur Entfaltung kommt. Gott weiß, der Jonathan ist begabt. Gott weiß, der Jonathan könnte locker der König Israels werden. Und Gott sagt zu Jonathan, für diesen Zweck brauche ich dich nicht. Ist das irre? Und plötzlich merkt er, das hat eine Bedeutung, wenn ich eine Entscheidung treffe. Wenn ich eine Entscheidung treffe, dass mein Leben nicht mehr mir gehört, sondern mein Leben dem lebendigen Gott gehört, dann bestimmt er tatsächlich, für welche Zwecke, für welche Aufgabe, für welche Zeiten, für welche Phasen er mich an ganz bestimmten Bereichen einsetzen kann und was er auch manchmal nicht tun möchte. An diesem Weihnachtsfest ist unter anderem bei uns ein Kinderbuch aufgetaucht. In diesem Kinderbuch spielt ein Faultier die Hauptrolle. Und dieses Faultier sucht nach seinem Gabenprofil. Ich übertrage das gleich pädagogisch. Sucht nach seinem Gabenprofil. Dieses Faultier kann unendlich viel nicht. Ist ja jetzt nachvollziehbar. Akrobatik ist nicht seine größte Stärke. Im Geschwindigkeitswettbewerb bleibt es auch leicht da hinten. Also das Motto, also die Pädagogen wissen sofort, wo es hinläuft. Er muss jetzt eben das finden, was er kann. Das Faultier entdeckt, es kann kochen. Wunderbar, ein kochendes Faultier, Ergebnis des Kinderbuchs. Finde deine Stärken und setze sie ein. Im Prinzip richtig. Im Prinzip richtig. Bitte, ich will jetzt nicht gleich in die Tonne kloppen. Aber denk noch einen Schritt weiter. Dass Gott tatsächlich sagen kann, toll für deine Stärken, aber die brauche ich nicht. Ich brauche dich an einer ganz anderen Stelle. Ich will dich ganz woanders haben. Ich setze dich ganz woanders ein. Bei weitem nicht alles dessen, was Gott in dein Leben natürlicherweise hineingelegt hat, wird auch tatsächlich von ihm zur Entfaltung gebracht und wird von ihm benötigt. Was wird von ihm benötigt? Meine Entscheidung zur Hingabe. Sag ja zu dieser Entscheidung. Mein Leben gehört nicht mir. Mein Leben gehört dir, mein Gott. Und mit dieser Entscheidung triffst du eine ganz wesentliche, bedeutsame Entscheidung, die Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt für deine Biografie von herausragender Bedeutung sein wird. Denn damit gibst du nicht dir und deinem Leben die Ehre, sondern dem lebendigen Gott. Deine Entscheidung, mein Gott, ist wichtiger als meine Entscheidung. Dein Wille steht natürlich an allererster Stelle. Und wenn ich mich entscheide, mein Leben dir zu geben, dann tue ich das aus Freiheit zu dir. Dann tue ich das aus Liebe zu dir. Und dann ist das letztlich tatsächlich mein Glück, wenn du, der lebendige Gott, mein kleines Leben gebrauchen kannst. Besseres, mehr kann überhaupt nicht passieren. Und so stehen ganz, ganz viele an diesem Abend, an diesem letzten Abend dieses Jahres da und wissen, dass sie diese Entscheidung getroffen haben. Mein Leben gehört dir. Mein Leben gehört dir. Und ich entscheide mich dafür, dass du die Entscheidung hast. Das ist meine Beschlusslage und die gilt auch am 31.12.24. Das ist das eine, was wir im Herzen des Jonathan erkennen. Das zweite, was wir im Herzen des Jonathan erkennen, ist, dass wenn man jetzt ein bisschen zählt, ist jetzt ein ganz klein bisschen gemein, ich weiß es, dann ist dieser Bundesschluss, den er hier mit dem David trifft, er schließt ja einen Bund, einen Vertrag mit ihm, dann ist das mindestens der dritte, den die beiden schließen. Die haben schon in 18,3 einen Vertrag geschlossen. Sie haben ihn noch einmal in 20,1 fortfolgende bestätigt. Und jetzt in 23,18 kommt es noch einmal. Die beiden schlossen einen Bund miteinander vor dem Herrn. Also bei allem Respekt, wenn ich denselben Bund dreimal schließen muss, da ist was faul, richtig? Was ist denn das Schwierige? Das Schwierige ist jetzt, dass der Jonathan merkt, seine Entscheidung der Hingabe seines Lebens und der Annahme der ganz besonderen Platzanweisung, die Gott ihm gegeben hat, das ist nicht so easy und so locker. Nach dem Motto, ja super, ich hab dich ja so lieb, David, und klar, und du wirst König und ich nicht. Sondern das, was er da beschlossen hat, Das muss nur in einem ununterbrochenen Kampf und Auseinandersetzung immer und immer wieder tatsächlich in die Realität, ins Leben umgesetzt werden. Wenn ich meine Entscheidung zur Hingabe an Gott getroffen habe und das vielleicht auch sogar Konsequenzen hat, bei vielen von uns hat das Konsequenzen, was ihre Biografie betraf, dann bedeutet das nicht, dass ab sofort, weil ich ja so eine tolle geistliche Entscheidung getroffen habe, jetzt alles ganz einfach und easy ist. Sondern gerade weil ich eine Entscheidung getroffen habe, muss ich nun immer und immer wieder einen Vertrauensweg gehen. Und der Vertrauensweg braucht immer wieder neu ein Ja, eine Bestätigung, eine Erneuerung, eine Bekräftigung. Und so steht der Jonathan wieder da und sagt, bitte schließ mit mir einen Vertrag, David, dass ich nicht vor die Hunde gehe, dass ich von dir nicht vergessen werde, dass ich nicht der Doofe bin in der Entscheidung, die ich getroffen habe, dich zum Zug kommen zu lassen. Steh bitte dazu. Und David selbstverständlich steht wieder da und sagt, ja, Jonathan, so ist es. Ich habe verstanden, was du getan hast und ich bekräftige dir, ich werde mich um dich und auch um deine Familie tatsächlich kümmern. Dabei entdecken wir sogar, dass der Jonathan immer noch denkt, er könnte Nummer zwei werden. Wir wissen, dass Gott sogar noch viel weiter gedacht hat. Er wird noch nicht mal Nummer zwei. Sondern Gott nimmt ihn tatsächlich am Ende dieser Saul-Ära sogar aus dem Rennen. Jonathan spielt nicht nur Nummer zwei, Jonathan spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Gott hat für ihn diese eine Platzanweisung vorgesehen und dann kann er ihn ganz einfach rausnehmen aus dem Rennen. Das ist die Autorität des lebendigen Gottes. Für alle, die Bibel ein bisschen kennen, an einer Figur im Neuen Testament wird uns das bis heute in einer sehr uns ans Herz gehenden Weise deutlich. Und das ist bei Johannes dem Täufer. Da schickt Gott diesen herausragenden Boten, diesen Vorläufer von Jesus Christus ins Rennen. Ein Mann, von dem Jesus sagt, seinesgleichen gab es überhaupt noch nicht auf dieser Erde und wird es auch danach nicht mehr geben. Und die einzige Aufgabe, die dieser Mann hatte, war, Jesus anzukündigen, den roten Teppich auszurollen für Jesus. Und nachdem diese Aufgabe erledigt war, man fasst es nicht, nimmt der lebendige Gott einfach brutal durch diese Hinrichtung das Leben von Johannes dem Täufer raus. Platzanweisung erfüllt, alles geschehen, wunderbar. So sind die Entscheidungen Gottes da. Und die Vertrauenswege müssen tatsächlich immer und immer wieder getroffen werden. Denn Vertrauenswege haben ja Konsequenzen. Vertrauenswege haben Konsequenzen. Denn der Jonathan muss ja nun tatsächlich erleben, dass das, was er da entschieden hat, nicht mal ebenso locker einfach durchzuziehen ist, sondern durch das, was er entschieden hat, zahlt dieser Mann, dieser Jonathan, einen sehr, sehr hohen Preis. Den Preis, den er zahlt, er muss ununterbrochen in einer Doppelwelt leben, was seinen Vater Saul betrifft. Er ist ununterbrochen in Spannung. Er ist ununterbrochen unter Druck. Er erlebt sein gesamtes Leben ununterbrochen unter einer ganz besonderen Herausforderung. Willst du das, mein Gott? Habe ich wirklich zu so leben? Immer wieder sind diese Vertrauenswege durchzukämpfen und zu bestätigen. Und das kann sehr wohl sein, dass wir am Ende eines Jahres hier so dasitzen, weil ich eine Entscheidung getroffen habe, die ihre Konsequenzen hatte. Und dann ist wieder neu die Aufgabe dran zu sagen, ja, mein Gott, in meinem Vertrauen sage ich dir, auch wenn es nicht leicht ist und auch wenn es mich alles kostet, ich stehe zu der Entscheidung, die ich getroffen habe. Und jetzt bitte ich dich, dass du sie mir auch bestätigst. Ich will diese Entscheidung festhalten. In einer gottesdienstlichen Liturgie der evangelisch-methodistischen Kirche gibt es einen besonderen Gottesdienst der Erneuerung meiner Beziehung zu Gott. Und in diesem Gottesdienstformular gibt es ein Gebet, ein wunderschönes, starkes Gebet. Dieses Gebet schafft eine vertrauensvolle Bestätigung meiner Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich gehöre nicht mehr mir, sondern jetzt dir. Stelle mich, wohin du willst. Stelle mich, zu wem du willst. Lass mich wirken, lass mich dulden. Brauche mich für dich oder stelle mich für dich beiseite. Erhöhe mich für dich, erniedrige mich für dich. Lass mich erfüllt sein, lass mich leer sein. Lass mich alles haben, lass mich nichts haben. In freier Entscheidung und von ganzem Herzen überlasse ich alles deinem Willen. Du bist der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Du bist mein und ich bin dein und so soll es sein. Das ist ein Gebet. Vielleicht ist das dran, am 31.12.24 das zu sagen. Mein Gott, ich gehöre dir und ich meine das ernst. Und die Konsequenzen, die ich durch diese Schritte zu tragen habe, die sind nicht leicht. Die sind in Vertrauenswegen immer wieder durchzudiskutieren. Aber ich stehe dazu. Ich will dazu stehen. Das ist ein Blick in Jonathans Herz. Diese Entscheidung, die er getroffen hat, ist das eine. Für diesen Hingabeweg, diese Erneuerung im Vertrauensweg, das ist das zweite. Und das dritte, was wir erkennen, was wir wirklich erkennen, ist, dieser Mann, dieser Jonathan, ist ein Mann, der einen wahnsinnigen Segensweg hat. Einen wahnsinnigen Segensweg. Die Erfahrung des Segens im Leben des Jonathan fasziniert mich immer wieder neu, wenn ich das lese, was diesen Mann ausmacht. Jonathan als Person, guckt euch das bitte an, Jonathan als Person ist gesegnet. Der Mann ist reich. Was ist der reich? Hat nie eine Krone auf dem Kopf und ist so unglaublich reich. Lebt immer in Spannung zu seinem Vater und lebt in großer Gelassenheit, was Gott angeht. Wird gar nie die normale Erfüllung des menschlichen Lebens erfahren und ist doch über die Maßen gefüllt vom lebendigen Gott. Er ist immer mit hineingenommen, das Saul-System. Am Ende kostet das Saul-System das Leben und hat doch Göttlichkeit in seiner Existenz. Er geht ganz bewusst einen B-Weg und ist ein A-Typ. Ganz eindeutig. Mann, ist der reich. Das geht in unseren Kopf gar nicht rein. Das geht in unseren Kopf nicht rein. Wie man so arm sein kann durch die Entscheidung für Christus und so reich sein kann wie ein Jonathan. Und er ist nicht nur selbst ein Gesegneter, sondern tatsächlich, guckt euch das Leben dieses Mannes an. Dieser Mann ist ein Segensträger in einer ganz außergewöhnlichen Weise. Wir können uns das Leben des David überhaupt nicht vorstellen ohne Jonathan. Wie sollte ein David durch den Wahnsinn durchkommen, den er hier durchgemacht hat, über Jahre hinweg, wenn er nicht diesen ganz besonderen, von Gott exquisit ausgewählten persönlichen Freund gehabt hätte? Den Sohn des Vaters seines größten Gegners. Wahnsinn! Der ganz bewusst sich auf seine Seite stellt. David ohne Jonathan hätte nicht überlebt. Und der David darf tatsächlich erleben, dass der Jonathan für ihn zum Segen wird. Was ist dieser Mann, dieser Jonathan, mit seinem außergewöhnlichen Weg ein ganz besonderes Vorbild für den Segen unseres Gottes? So, und dieser Jahreswechsel, der hier in diesem Blick des Herzens in Jonathan hineinkommt, diesen Jahreswechsel, den wünsche ich Ihnen und euch. Ein Jahreswechsel, der klar sagt, wenn wir diesen Stunden vorm lebendigen Gott stehen, mein Gott, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Und ich stehe mit meiner Biografie, mit meinem Leben dafür ein. Du bist der Bestimmende. Und soll das Konsequenzen für meine Platzanweisung haben, dann gilt es ebenso. Du bist der Bestimmende. Und wenn deswegen auch nicht alle Anlagen, Möglichkeiten, Ansprüche meines Lebens zur Geltung kommen, entscheidend ist nur eins. Dass du in meinem Leben zum Zug kommst. Ich wünsche euch diese Bekräftigung dieser Entscheidung. Ich wünsche euch tatsächlich zum Zweiten diese Erneuerung eures Vertrauensweges. Zu begreifen, dass Entscheidungen für Christus nicht einfach easy locker sind, sondern die müssen durchbuchstabiert werden. Da haben wir manches Päckchen deswegen auch zu tragen. Sondern ganz bewusst sagt, mein Gott, ich schließe zum dritten Mal den Bund nochmal mit David und Jonathan. Ich frage dich noch einmal, ob das alles so stimmt und richtig ist, weil ich da durchkämpfen muss, weil ich an den Konsequenzen meiner Entscheidung zu tragen habe. Und ja, ich will den Vertrauensweg gehen und dir es immer wieder, auch am 31.12.24 sagen. Mein Gott, du bist für mich absolut vertrauenswürdig, keinen anderen Weg will ich gehen. Und ich weiß, Segen, richtig viel Segen für mich selber und durch mich gibt es insbesondere dann, wenn ich nicht meinen Kopf durchsetze, wenn ich nicht meinen Stiefel fahre, wenn ich nicht meine Spur ziehe, sondern dann bin ich der Gesegnete und der Segensträger, wenn du, mein Gott, mit deinen Gedanken in meinem Leben zu deinem Zug kommst. Und deswegen möchte ich diese Erfahrungen des Segens in 24, in 25 mindestens auf gleicher Weise haben, wenn nicht verstärken. Dass du, mein Gott, mich segnest auf dem Weg, den ich gehen darf, an der Platzanweisung, die du mir gegeben hast. Und dass durch mein Leben, durch dein, durch ihr, durch unser Leben, der Segen Gottes auch zu anderen fließen kann. Ein Blick in Jonathans Herz, ein Blick in dieses Herz, regiert vom lebendigen Gott, hilft einem ganz besonderen Jahreswechsel mit einer klaren Entscheidung, mit der Erneuerung des Vertrauensweges und mit Erfahrungen, wie man als Gesegneter seinen ganz bewussten Weg gehen darf. So ein Jahreswechsel wünsche ich Ihnen und euch. Wir wollen beten. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, in Jesus Christus kommen wir zu dir und danken dir von ganzem Herzen, dass du es bist, dem unser Leben gehört. Als wir zum Glauben an dich kommen durften, da hast du die Herrschaft über unser Leben übernommen. Und wir wollen es dir gerne sagen, dass das so gilt. Und dass das kein hohler Satz und kein leerer Spruch war, sondern dass wir das gerne mit Leben füllen wollen. Du bist der Bestimmende. Du gibst die Platzanweisung. Du hast deine Zwecke. Du hast deine Gebrauchseinsätze. Du hast deine Bedarfe. Und wir danken dir, dass das die Schönheit und den Wert und die Größe unseres Lebens ausmacht. Dass der lebendige Gott unser Bedarf, uns einsetzt, uns gebraucht, durch uns das Seine tun will. Herr, wir sagen es dir am Ende dieses Jahres. Nimm unser Leben und gebrauch es für dich. Und wo uns das schwerfällt und wo uns das herausfordert, da wollen wir dir neu unser Vertrauen aussprechen. Unser Vertrauen dir sagen. Niemand, Herr, meint es so gut mit uns. Niemand hat diese Weisheit, niemand hat diese Macht, niemand hat diese Liebe wie du allein. Wir vertrauen dir unser Leben auch für das kommende Jahr an. Und dann, Herr, bist du es, der uns diese Erfahrung schon gegeben hat im vergangenen Jahr und der sie uns im neuen Jahr wieder schenken möchte, dass wir Gesegnete sein dürfen, wenn wir auf deinem Weg unterwegs sind. Und dass unser Leben auch ein Segensdurchfluss sein kann für andere, wie es im Leben des Jonathan war. Und wir bitten, verstärke diese Erfahrung deines Segens in unserem Leben. Hab Dank für diesen Blick in Jonathans Herz. Und so treffen wir diesen Jahreswechsel, diese Entscheidung für dich, diese Bekräftigung unseres Vertrauens und diese Erwartung der Erfahrung des Segens. Gelobt seist du, unser Gott. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.